Einen wunderschönen guten Morgen, auch ganz, ganz herzliche Grüße aus eurer Schwestergemeinde in Hoffenheim, zu der ich gehöre. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen heute diesen Gottesdienst feiern darf. Wir feiern ersten Advent. Die erste Kerze am Adventskranz brennt und wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Das Fest des Friedens. Und doch, vielleicht schwingt auch manche Sorgen mit. Heute Morgen, eigentlich jeden Morgen, schaue ich die Nachrichten hinein. Wie geht das in Gaza weiter? Der Krieg dort? Die verschleppten Geiseln? Der Schicksal, die Bevölkerung dort, die selbst Geiseln der Hamas ist, von einem Ort zum nächsten vertrieben wird, wird das weitergehen? Und der Krieg in der Ukraine? Wie sieht das in unserem Land aus? Das ist gerade in Berlin. Die Haushaltsberatung, die Regierungskrise. Die Energiepreise und die Energiewende, die viel schwieriger ist, als wir so gedacht haben. Was kommt da auf uns zu? Doch wie war das damals, als das historische Weihnachten stattfand? War das damals einfacher? Die Brutalität der römischen Soldaten? Das grausame Regime von Herodes und vieles andere. Wir wollen heute dieses Geschehen betrachten aus der Perspektive von Maria. Wie war das, als damals der Engel zu ihr kam, das Weihnachten angekündigt hat? Wir betrachten aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Wir sehen es hier auf dem Bildschirm nach der Übersetzung, der neuen evangelistischen Übersetzung. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Wer war Elisabeth? Das war die Verwandte und die den Johannes den Täufer gebären würde. Damals, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa, die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen des Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommen Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem hohen Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr heißt es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im 6. Monat. Denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist die Wahrheit. Wir wollen es heute Morgen verstehen. Es soll unser Herz berühren. Es soll uns Kraft geben für den Alltag. Herr, so rede du jetzt zu uns. Amen. Aus diesem reichen Text möchte ich nur einen kleinen Satz herausgreifen. Wie soll das nur geschehen? Das ist eine Frage, die euch vielleicht auch bewegt im Alltag. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Wie soll ich den Alltag bewältigen? Wie soll ich dieser oder jener Herausforderung bestehen? Wie wird das mit Weihnachten werden? Vielleicht viele andere persönliche Fragen. Dieser Frage wollen wir heute Morgen nachgehen. Wir wollen dazu die Geschichte damals nochmal beleuchten. Der Engel Gabriel wird auf die Erde geschickt. Mit einer ganz, ganz wichtigen Botschaft. Und wohin wird er geschickt? Etwa zu dem Tempel in Jerusalem? Oder zum Palast des Herodes? Oder nach Rom, wo der Kaiser Augustus regiert, der Welthauptstadt damals? Oder zu den Philosophen nach Athen? Oder zum Kaiser von China, was damals ja auch ein Weltreich war? Wohin wird er geschickt? Der Engel Gabriel wird geschickt in ein ganz kleines, unscheinbares Örtchen in Galiläa. So mag sie vielleicht ausgesehen haben, aber deutlich kleiner. Die Archäologie erlaubt uns ja so, manches so nachzugraben und wieder zu entdecken. Und so wird geschätzt, dass das kleine Dörfchen damals in Galiläa, Nazareth, etwa 400 Einwohner hatte. Ein wirklich kleines Örtchen. Dazu noch wahrscheinlich viele Schafe und Ziegen, Olivenhaine, Getreidefelder, ein paar Hirten, die ihre Herden auf die Berghöhen geführt haben, vielleicht ein paar Dorfhandwerker, ein kleines verschlafenes Nest, vielleicht 40, 50 Mini-Gehöfte. Das wäre etwa die halbe Fläche eines Fußballplatzes. Also wirklich klein. Da es eine zusammenhängende Bebauung war, wird es im biblischen Text Stadt genannt. Im Alten Testament in den Verheißungen nirgendwo erwähnt. Ein x-beliebiges Dorf. Und dort in diesem Dorf wird der Engel dort zum Bürgermeister geschickt oder zum Dorflehrer, zu den Dorfältesten oder dem Synagogenvorsteher. Wohin wird er geschickt? Zu einer x-beliebigen, unscheinbaren Familie. Und in dieser Familie wird er dort zu dem Familienoberhaupt geschickt Ein Großvater, wahrscheinlich mit weißem Haar? Wird er zur Großmutter geschickt, die vermutlich damals den Haushalt geschmissen hat? Wird er geschickt zu dem ältesten Sohn oder dem hart arbeitenden Vater, der vielleicht als Landwirt gearbeitet hat? Wohin wird er geschickt? Zu einem jungen Mädchen, vielleicht 14 Jahre alt. Diese junge Frau, nicht die abgeklärte, reife Frau, die man auf historischen Gemälden oder in Statuen in Kirchen sieht. Das war eine ganz junge Frau. Aber nach der jüdischen Sitte war sie schon verlobt. Die Eltern hatten einen Ehevertrag ausgehandelt mit einer anderen Familie. Mit Josef, dem Sohn des Dorfschreiners, eigentlich müssten wir sagen, des Bauhandwerkers. Schreinerei war damals zu spezialisiert, oft hat er auch gemauert und andere Aufgaben wahrgenommen. Der Brautpreis war ausgehandelt, vielleicht sogar schon bezahlt. Es war also mehr als nur eine Verlobte, wie wir es heute verstehen. Dass eine Verlobung auch so leicht scheitern kann, wenn man sie wieder zurücknimmt. Nein, in diesem Status, eine Trennung hätte schon eine Scheidung bedeutet. Auch wenn sie noch nicht zusammengelebt haben. Der Bräutigam Josef, er arbeitet vermutlich jetzt sehr hart, um die Hochzeit ausrichten zu können. Dazu muss man das ganze Dorf einladen, 400 Leute, vielleicht noch Verwandte von außerhalb. Das war ziemlich teuer. Also hat er hart gearbeitet. Aber für seine Braut war ihm das wert. Es sind also ganz einfache, unscheinbare Menschen, Leute wie du und ich. Nicht mal die Namen der Eltern werden erwähnt. Und was für ein Kontrast zu dem Bibelabschnitt, der unmittelbar zuvor stand, in dem es nämlich um die Ankündigung von Johannes dem Täufer ging. Und beide Abschnitte hat Lukas bewusst zusammengestellt. Auch wenn 6 Monate Zeit dazwischen gelegen hatte. Ja, so mag vielleicht diese junge Frau ausgesehen haben. Johannes der Täufer, wo wurde er angekündigt? In Jerusalem, in der Hauptstadt, nicht einem winzigen Dorf. Im Tempel, nicht in meinem einfachen kleinen Häuschen. Einem Priester, Zacharias, nicht einer kleinen jungen Frau. Der Priester, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand. Er war jetzt ausgewählt worden, den Segen zu sprechen, dem ganzen Volk und das Opfer zu bringen. Normalerweise ist es einmal in seinem ganzen Leben, dass man diese Ehre hatte. Und Maria? Im Alltag. Mitten im Alltag. Zacharias, der im Opferdienst war, Maria bei der Hausarbeit. Die Botschaft, die Zacharias bekam, dass seine alte Frau betagt ein Kind bekommt. Maria, ein junges Mädchen, die schwanger wird. Was für ein Kontrast, was für ein Gegensatz. Wie unscheinbar wird die Geburt von Jesus. Das bringt uns zu dieser ersten Botschaft von heute. Wie handelt Gott? Wie wirkt er? Ganz unscheinbar statt mächtig. Oder um die Frage von Maria aufzugreifen, wie soll das nur geschehen? Ganz unscheinbar. Oft hat Gott in der Geschichte ganz einfache Menschen berufen. Da ist zum Beispiel der Betrüger Jakob, was eigentlich gar nicht wert gewesen ist. Da ist ein Schafhirte wie David. Da ist ein Sklavenmädchen, die entführt worden ist durch den General Naaman. Da sind es die Fischer am See Genezareth. Diejenigen sind die, die Gott ausgewählt hat. Und der Apostel Paulus fasst es zusammen im ersten Korintherbrief. Seht euch doch einmal eure Berufung an, meine Geschwister. Da gibt es nicht viele, die menschlich gesehen weise oder mächtig oder einflussreich sind. Nein, Gott hat gerade das ausgewählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts für sie zählt, um die zunichte zu machen, was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Vielleicht sagst du, ich werde in meiner Familie nicht so richtig geachtet. Am Arbeitsplatz übersehen. In der Gemeinde vielleicht auch nicht wertgeschätzt. Ich habe nicht solche besonderen Begabungen, die so herausragend sind. Was kann ich nur bewirken? Was sagt dieser Bibeltext? Gerade du bist von Gott erwählt. Du bist berufen. Du sollst ein Segensträger sein. Du sollst seinen Segen weitergeben an andere. Vielleicht sagst du, der hat ja gut reden, der steht hier oben und darf predigen. Und ich darf nur zuhören. Ich staune selbst darüber, dass ich hier vorne stehen darf. Ich komme aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Alle meine Vorfahren und Eltern und so, die haben alle nur die Volksschule besucht. Ich war der Erste, der auf eine Realschule konnte. Der Erste in der ganzen Familie, in der ganzen Verwandtschaft, der eine Fremdsprache gelernt hat. Sehr mühevoll. Ich habe mich mit dem Lernen sehr schwer getan, will ich euch ehrlich sagen. Und es ist ein Wunder, dass ich überhaupt die Kinderkrankheiten überlebt habe. Eigentlich hätte mein Leben damals schon zu Ende sein müssen. Und dann gab es noch viele andere Sachen, die dazwischen gekommen sind. Unscheinbar. Und trotzdem bist du genauso berufen, um Gottes Hoffnungsträger zu sein. Du bist besonders begabt. In der vielleicht Unscheinbarkeit, in der du vielleicht leidest. Wann erschien Maria der Engel? War das, als sie in der Synagoge war und eine Anbetungszeit hatten im Gottesdienst? War es, als sie zu Hause eine Worship-Time hatte oder ihre Bibel gelesen hat oder intensiv gebetet hat? Wann war es? Bei der stupiden Hausarbeit. Ob sie jetzt gesponnen hat, ob sie Strümpfe gestopft hat, ob sie beim Kochen war, ob es vielleicht beim Töpfeschrubben war, beim Aufräumen. Vermutlich war es ein verregneter Tag. Denn das heißt hier, der Engel kam zu ihr herein ins Haus. Und normalerweise hat man draußen gekocht, draußen im Hof all die Hausarbeit erledigt. Nur wenn es kalt war oder geregnet hat, hat man das zu Hause gemacht. An einem kalten, trüben, miesen Tag. Nicht so schön wie heute, wo die Sonne scheint. Vielleicht so wie vorgestern, als es viel geregnet hat. Als man eigentlich gar nichts Schönes erwartet hat. Mitten im Alltag. Da handelt Gott. Da erscheint er. Da wirkt er. Auch in deinem Alltag, der vielleicht grau ist. Oder Routine. Da greift Gott souverän ein und stellt dein ganzes Leben auf den Kopf. Gott kommt in unseren Alltag dann, wenn wir es vielleicht am wenigsten erwarten. Sind wir offen dafür, dass Gott uns begegnet? Nicht nur jetzt hier im Gottesdienst, da erwarten wir das vielleicht. Aber heute Nachmittag oder morgen im Alltag wieder, sind wir offen dafür, dass Gott dort in unser Leben hineinspricht und handelt und wirkt? Ein zweites. Wie soll das geschehen? Und wie ist die Botschaft? Durch Schmach statt Ehre. Maria ist völlig verwirrt von dieser, nicht so sehr von der Erscheinung des Engels, als vielmehr durch die Botschaft. Sie wird in eine tiefe Krise gestürzt. Sie, das ehrenwerte Mädchen, was sich auf ihre Hochzeit freut. Was heißt es? Sie wird plötzlich schwanger werden? Was werden die Leute im Dorf davon denken? Welche Szene werden mir die Eltern machen, wenn die plötzlich das mitkriegen? Wie wird Josef entscheiden? Und dass das für Josef ziemlich heftig war, das lesen wir im Matthäusevangelium. Das hat ihn auch in eine große Krise gestürzt. Denn wer weiß, wo das Kind herkommt? Ist die Ehe jetzt futsch? Die Hochzeit dahin? Das ganze Leben verpfuscht? Wird sie zeitlebens als ledige Mutter ihr Dasein fristen? Vielleicht irgendwo hinweg verschafft werden, irgendwo eine arrangierte Ehe? Und dennoch kommt sie zu dieser Entscheidung. Das finde ich ganz außerordentlich. Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Auch wenn es unsere Träume durchkreuzt, auch wenn es unsere Pläne über den Haufen wirft, auch wenn ich vielleicht Schande und Verdächtigungen ausgesetzt werde, wenn mein Ruf dahin ist, ich die Sticheleien der Freundin zu ertragen habe, Anfeindungen von anderen, Lästerreden von der Dorfjugend, auch wenn das vielleicht drastische Konsequenzen hat, mein Leben unendlich kompliziert wird, bin ich trotzdem bereit, Jesus zu folgen, mich ihm zur Verfügung zu stellen? Ganz praktisch. Gott kann es sich leisten, Gott kann es sich leisten, seinen Sohn auf die Erde in so eine ganz unscheinbare Familie hineinzutragen, hineinzusenden. Er kann es sich leisten, dass sein Sohn angefeindet wird und schließlich am Kreuz endet. Gott kann sich das leisten. Er kann sich auch leisten, dass er uns vielleicht menschlichen Erfolg versagt, dass er uns eine fragile Gesundheit zumutet oder emotionale Begrenzungen. Ja, Gott kann sich das leisten. Er kann sogar leisten, dass seine Gemeinde verfolgt wird. Dass Nachfolge Jesu auch ganz schmerzhaft sein kann. Gott kann sich das leisten. Und diese Probleme bei der Maria, die treten dann nicht auf, weil sie ungehorsam war. Oder weil sie etwas besonders gesündigt hätte. Die Probleme treten auf, gerade weil sie Gott gehorsam ist. Auch uns kann das passieren, dass, wenn wir Jesus nachfolgen, es vielleicht auch sehr komplizierte Situationen gibt. Als ich früher beruflich endlich eine gute Laufbahn hatte, im Beruf Fuß gefasst hatte, eigentlich eine gute Karriere vor mir stand, da hat Gott in unser Leben hineingesprochen und ins Ausland geschickt, in die Mission. Und wie ich meinen Arbeitskollegen davon erzähle, die haben mich alle für verrückt gehalten. Und der Onkel von meiner Frau, wir waren damals jung verheiratet, der hat ja auch Zehen gemacht. Wie kannst du deinen Beruf so vergeuden, dort in der Wüste? Ja, das kann auch dazu gehören, zur Nachfolge Jesu. Ein drittes. Wie soll das geschehen? Es geschieht nur durch Vertrauen, noch jenseits von Logik, Verstand und menschlichen Erfahrungen. Maria und auch später Josef konnten sich all das beim besten Willen nicht vorstellen. Noch nie hatte es so etwas gegeben. Es war jenseits von all ihrer Erfahrungen. Und doch, wie hatte der Engel gesagt, was hatte der Engel über dieses Kind, was entstehen und geboren werden würde, alles ausgesagt? Unvorstellbares. Der Name des Kindes soll Jesus, so schreibt Lukas im Griechischen, dahinter steht Jeschua oder eigentlich Jehoshua, ist der volle Name, das heißt Gott, Jahwe, er rettet. Gott ist derjenige, der eingreift in unsere Welt. Warum? Weil wir ein hoffnungsloser Fall sind. Weil wir das Leben nicht auf die Reihe kriegen. Nicht in unserer Gesellschaft, nicht in meinem persönlichen Leben. Weil es uns nicht gelingt, uns aus unserer Selbstverstrickung so zu lösen. Uns wie der Baron Münchhausen aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf herauszuziehen. Das gelingt uns nicht. Deswegen muss Gott retten. Und Gott hat alles für unsere Rettung getan. Und das widerspricht fundamental unserem Gerechtigkeitsgefühl. Hat Gott alles für die Rettung von den Hamas-Führern getan? Sind auch sie von Gott geliebt? Und andere Tyrannen in unserer Welt? Beten wir dafür, dass auch sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, im Leben umkehren und mit Gott versöhnt werden? Er wird der ewige König Israels sein, der Herrscher dann endlich der verheißene Retter, auf den die Menschen damals schon Jahrhunderte gewartet hatten. Jahrhunderte. Und Gott hatte Jahrhunderte geschwiegen. Und er wird der ewige König sein. Unvorstellbar. So einen Horizont können wir überhaupt nicht erfassen. Aber das hat der Engel durch den Engel uns zugesagt. Das sprengt alle unsere Erfahrungen. Das ist es, was Gott zusagt. Und er wird Sohn des Höchsten und später, Vers 35, er wird Sohn Gottes genannt. Gott selbst kommt zu uns. In unseren Winter, in unsere Dunkelheit, in unsere zerrissene Welt, in unsere Unscheinbarkeit. Er legt seine Herrlichkeit ab, all die Ausstrahlung, all den Glanz, all das, was ihn ausmacht, legt er ab und kommt zu uns als auf die Erde, wird ganz unscheinbar klein, niedrig, in unseren Schmutz. Da wird Gott Mensch und ist bei uns, um uns zu erlösen. Ja, und das ist für manche das größte Ärgernis, nicht nur für Muslime. Wie kann Gott plötzlich Mensch werden? Auch für unsere Zeitgenossen ist das ein großes Ärgernis. Aber wie sagt der Engel? Für Gott ist nichts unmöglich. Glauben wir das wirklich? Dass für Gott nichts unmöglich ist? Auch bei den Bergen, die vielleicht im Augenblick vor uns stehen, wo wir ratlos sind, wo wir auch nicht wissen. Ich fasse die Botschaft nochmal zusammen in dieser Gegenüberstellung zwischen Zacharias und Maria. Zacharias wird der Sohn Johannes geboren, Maria Jeschua. Zacharias und seine Frau waren verheiratet, Maria noch Jungfrau. Zacharias wird ein großer Prophet, einer, der groß ist vor Gott, versprochen. Maria, der Sohn des Höchsten. Wie ist ihre Bereitschaft dazu? Zacharias zweifelt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu kompliziert. Maria ringt sich durch zu dieser inneren Bereitschaft. Wohlgemerkt, sie war keine reif erfahrene Frau. Sie war vielleicht ein Teenager. Sie ringt sich durch. Für Zacharias war es Logik und Erfahrung, die ihn zweifeln ließ. Maria ringt sich durch zum Vertrauen. Zacharias erfordert ein Zeichen von Gott. Ja, und er bekommt ein Zeichen. Er wird stumm. Maria erhält ein Zeichen, obwohl nicht danach gefragt. Für Elisabeth bedeutet es Ehre. Ihre Schande, dass sie immer kinderlos geblieben war, wird weggenommen. Für sie bedeutet es große Freude. Für Maria Schande. Zacharias, er wird stumm. Maria, sie lobt Gott. Es werden uns dort zwei Wege aufgezeigt. Der Weg des Zacharias, ein menschlich vernünftiger Weg, und der Weg der Maria, ein Weg des Glaubens. An welch von diesen beiden Wegen schlägst du ein? Geht nicht nur um eine Entscheidung vielleicht vor vielen Jahren. Ja, ich interessiere mich für Gott. Es geht um die vielen kleinen Entscheidungen, die wir heute und morgen treffen. Immer wieder müssen wir Glauben wagen. Was ist meine Antwort? Gehöre, sage ich auch wie Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, das soll geschehen. Ringen wir uns dazu durch. Was darf Gott von mir verlangen? Wenn Glaube auch schwer werden kann. Wenn es vielleicht auch meine Ehre kostet, mein Ruf. Wenn es mir Nachteile bringt. Am Arbeitsplatz, in der Familie, wenn es Schwierigkeiten bedeutet. Was darf Nachfolge Jesu kosten? Und wenn Dinge ganz unlogisch sind, ganz gegen uns, all unsere Vorstellungen, gegen unsere Erfahrungen? Ich möchte noch zum Schluss beten mit uns. Herr, ich staune über Maria, dass sie trotz all der Krisen, trotz all der Herausforderungen, trotz all des Schmerzes, trotz all der Unscheinbarkeit sich dazu durchgerungen hat, dir Vertrauen zu schenken, sich von dir gebrauchen zu lassen. Ja, und soll auch uns heute als Vorbild dienen in dieser Vorweihnachtszeit. Vielleicht werden manche Erfahrungen schön sein in den nächsten Tagen, vielleicht auch schwierig. Danke, dass du in unsere Niedrigkeit hineinkommst. Danke, dass du da sein willst, wo es vielleicht auch nicht gerade so schön ist, wo es sehr langweilig und schwierig ist. Danke, dass du dort hineinkommst, als der Retter, als der starke Helfer, als Gott, der mit uns ist. Herr, da schenke du uns den Mut, immer wieder auf dich zu schauen, uns von dir gebrauchen zu lassen, von dir beschenken zu lassen. Dass deine Gegenwart unseren Alltag erfüllt, dass dein Licht unsere Dunkelheit hell macht, dass dein Friede unsere Zerrissenheit, unsere Fragen doch ausfüllt. Ja, ich bitte dich, dass wir uns dir anvertrauen, ganz konkret. Amen.